im Herbst des Jahres 2019, das ist nun aufgrund all der Umstände leider schon lange her, haben wir mit unserer Gemeinschaft das letzte Mitarbeiterwochenende erlebt. Zum Einstieg in dieses Wochenende haben wir den Film geguckt Wie im Himmel. Ein sehr bewegender Film, finde ich, der zur Bestandsaufnahme fürs eigene Leben einlädt. Ich finde nicht alles daran gut, aber insgesamt gefällt mir der Film sehr. In ein schwedisches Dorf zieht ein großer, weltbekannter Komponist ein. Er hat aufgrund seines gestressten Lebens einen Zusammenbruch erlitten und ist unheilbar krank. In seinem Heimatdorf aus Kindertagen will er nun zur Ruhe kommen und einen ganz anderen Abschnitt beginnen in seinem Leben. Es bleibt allerdings nicht ruhig. Er mischt das Dorf gewaltig auf. Nicht, weil er es will, sondern weil der Kirchenchor ihn bittet, ihn doch bitte beim Gesang zu unterstützen, beziehungsweise sie Gesang zu lehren, sie beim Singen zu fördern. Und er fängt nun an, mit den Chormitgliedern zunächst mal ihren persönlichen Lebenston zu finden, in dem sie am besten singen können und den der Chor braucht. Die Gesangsproben haben gar nicht nur mit Gesang zu tun, es ist viel mehr. Und es wächst eine ganz andere Gemeinschaft in diesem Chor. Immer mehr kommen im Laufe der Zeit verborgene oder auch nur nie thematisierte Schwierigkeiten Einzelner und auch der ganzen Gruppe ans Tageslicht. Und langsam erfahren die Menschen Heilung von seelischen Wunden und blühen auf. Das ruft natürlich Neider und Widerstand auf den Plan. Ich will gar nicht so viel erzählen, ich lade dazu ein, sich den Film anzugucken, aber dieser persönliche Lebenston, der das tragende Bild des Films ist, der hat mich für unseren Predigttext heute bewegt. Wenn jemand seinen Ton findet, jeder seinen Ton findet und jede, und ihn einbringt, dann klingt die Symphonie des Lebens auf. Und was beim Singen wichtig ist, so wird das auch im Film deutlich, gilt im Blick aufs ganze Leben. Eine Symphonie ist ja der Zusammenklang verschiedener Instrumente und Tonträger. Jedes wird in seiner Eigenart gespielt und trägt seinen Ton bei, beziehungsweise seine Töne, es sind ja mehrere meistens. Wird das dann in Abstimmung miteinander gespielt, dann klingt das großartig. Spielt ein Instrument nicht in seinem Ton, dann wird alles schief. Die Symphonie, der Zusammenklang der Töne aller Instrumente, wird vom Meister komponiert und mitunter dirigiert. Im Leben ist es auf jeden Fall so, dass der Meister komponiert und dirigiert. Nun kann der Film zwar wenig Antworten darauf geben, was unsere Melodie des Lebens eigentlich ist, unser Ton, beziehungsweise auch die große Melodie, in der wir mitspielen. Aber der Film hilft dabei, der Sehnsucht nach dem echten Leben Raum zu geben, sich zu öffnen und sich auf die Suche zu machen und auszustrecken nach dem Leben. Fündig werden, wenn es um unseren Lebenston und die Symphonie und den Komponisten und Dirigenten des Lebens geht, können wir in der Bibel. Das Gotteswort, das heute der Predigt zugrunde liegt, zeigt uns aus meiner Sicht hier den Weg. Gott lässt seinen Propheten mit seinem Volk sprechen, weil dies sich von der Melodie des Lebens ziemlich entfernt hat. Ich lese uns den Text aus dem Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel, die ersten 9 Verse. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell vorangehen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Soweit der Prophet Jesaja. In diesem eindringlichen Wort, das Gott an sein Volk richtet, finde ich wertvolle Hinweise darauf, wie wir unseren Lebenston entdecken und in das Meisterwerk des Lebens hineinfinden. Die Predigt trägt den Titel »In die Symphonie des Lebens finden«. In die Symphonie des Lebens finden. Gerade erst war das Volk zurückgekommen aus dem Land der Gefangenschaft bei den Babyloniern. Die Israeliten waren aus ihrem Land vertrieben worden, weil sie sich von Gott abgewendet und nicht auf ihn gehört haben, sondern gegen seine Gebote gelebt haben. 70 Jahre später hatte Gott Erbarmen und ließ sie zurückkehren. Zurück im Land wollte man es wieder aufbauen, aber die Möglichkeiten waren gering. Die wirtschaftliche Lage war schlecht. Und es war dann, wie es heute ist unter Menschen. In der Krise zeigt sich das Gesicht des Menschen. Anstatt zusammenzuhalten, verbesserten die einen ihre Lebensverhältnisse auf Kosten anderer, die sich nämlich nicht dagegen wehren konnten. Arbeiter wurden mit unfairen Mitteln ausgebeutet, die Armen wurden ärmer und die, die etwas hatten, wurden reicher. Es gab viel Streit und schlechtes Gerede über andere. Und wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann sehen wir, die Zeiten haben sich geändert, die Menschen nicht. Das Volk Gottes lebte überhaupt nicht im Ton und im Takt der Symphonie Gottes, der das Leben ist und der das Leben schenkt. Und drei Aspekte finde ich in diesen Worten, wie wir unseren persönlichen Lebenston und in die Symphonie des Lebens hineinfinden. Erstens, Gottes Nähe suchen. Zweitens, Gottes Liebe fließen lassen. Drittens, Gottes Nähe erfahren. Zunächst, Gottes Nähe suchen. Wie das geht, wussten die Menschen, an die der Prophet Jesaja sich richtet. Gott trägt ihm auf, er soll laut werden. Er soll nicht an sich halten. Das Horn hatte einen unangenehmen Klang. Hier soll also Erregung deutlich werden. Gott ist zutiefst davon getroffen, dass sein Volk sich von ihm abgekehrt hat. Und jetzt, wo er ihnen wieder geholfen hat und sie in ihr Land zurückgebracht hat, halten sie sich im Herzen immer noch fern von ihm. Sie suchen ihn äußerlich, aber sie suchen ihn nicht von Herzen. Und deshalb soll der Prophet seine Stimme erschallen lassen. Und es soll deutlich werden, dass Gott aufgebracht ist. Es ist hier vom Fasten die Rede. Das ist ja Verzicht auf Essen und Trinken, also auf Lebensnotwendiges. Das war damals ein Ausdruck der Trauer und der eigenen Schuld. Und es war ein Ausdruck davon, dass man Gott vertraute, dass er vergeben kann und dass er helfen kann. Fasten hat außerdem die Funktion oder beziehungsweise den Effekt, dass es öffnet für das Reden Gottes. Und das gibt dem Fasten auch heute einen guten Sinn. Aber darum geht es im Text gar nicht. Gott beschreibt ja gar nicht, wie sie besser fasten sollen, im engsten Sinne. Gott störte sich nicht am Fasten. Gott störte sich daran, dass sie längst vergessen hatten, worum es beim Fasten geht, nämlich Gott wirklich zu suchen, also ihn aufzusuchen, die Nähe mit ihm wirklich zu erfahren, sich danach auszustrecken. Es wird hier ganz deutlich, durch das, was der Prophet dann im Namen Gottes hier weitergibt, dass Gott sehr wohl sieht, was sie da tun, aber dass er eben auch sieht, warum sie es tun. Er muss ihnen mitteilen, ich soll euch sagen, wie das Leben gelingt. Danach fragt ihr mich ja und ihr beschwert euch, dass ich es nicht deutlich mache. Aber ihr lebt ja doch nicht, wie ich es euch nahe bringe. Ihr fragt zwar danach, aber es lässt euch kalt, was ich sage. Gott ist ja so gerne ein naher Gott. Er streckt sich nach uns Menschen aus, er kommt zu uns. Aber diese Menschen wollen ihn gar nicht wirklich bei sich haben. Darum geht es letztlich gar nicht. Gott soll ihre Wünsche erfüllen und sie bitte dann ansonsten wieder in Ruhe lassen und ihr eigenes Ding machen lassen. Man muss sich ja mit ihm gut stellen. Irgendwie hat er ja doch die Dinge in der Hand, aber er soll uns bitte nicht zu nahe kommen. Das ist scheinheilig im wahrsten Sinne. Gottes Nähe gibt es für uns Menschen. Für den, der darin seine Lebenserfüllung sucht und findet. Der im Vertrauen Gottes Liebe wahrnimmt und davon lebt und der sich vom liebenden Gott führen und auch zurechtweisen lässt. Aber hier werden nur religiöse Pflichten abgeleistet. Das lässt man sich auch was kosten. Man nimmt sich die Zeit zu fasten, man entbehrt, man geht in den Gottesdienst, man spendet vielleicht sogar Geld, man arbeitet vielleicht sogar in der Gemeinschaft mit. Jeder kann auch sehen, was die bereit sind für Gott zu tun. Sie zeigen es ja ganz offensichtlich. Aber wenn Gott spricht, sind die Ohren dicht. Jesus hat das in der sogenannten Bergpredigt ja schon mal aufgenommen, diese Worte, indem er deutlich macht, ihr pflegt den Kontakt mit Gott und zeigt allen, dass es euch dabei so schlecht geht. Woran soll denn Gott dabei bitte Freude haben? Wenn deutlich wird, dass das Leben mit ihm und die Gemeinschaft mit ihm im Grunde eine saure Angelegenheit ist. Tja, und so leben sie eben weiter, wie sie es gewohnt sind. Sie gehen in den Gottesdienst und sie gehen wieder nach Hause und zwar so, wie sie gekommen sind. Sie missbrauchen weiterhin andere Menschen dazu, sich selbst zu bereichern und ihre eigenen Lebensziele zu verwirklichen. Sie machen einander das Leben schwer und achten nur auf ihren Vorteil oder sagen wir mal auf das, was sie für einen Vorteil halten. Wir Menschen lernen ja schon als Kinder Mechanismen kennen und einüben, wie wir andere Menschen dazu bewegen, zu tun, was wir wollen oder zu lassen, was wir nicht wollen. Das funktioniert hervorragend, mitunter bis ins Erwachsenenalter. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Mir wurde zum Beispiel erzählt, dass ich als Kind manchmal mich auf den Boden geworfen und die Luft angehalten habe, wenn mir etwas nicht passte oder ich etwas durchsetzen wollte. Damit konnte ich meine Mutter hervorragend dirigieren. Ja, das Elternherz wird doch weich, wenn der Kleine sonst Schaden nimmt. Ich kann mich daran selber gar nicht erinnern. Ich bin aber froh, dass man es mir erzählt hat, denn viel, viel später, einige Jahre nachdem ich Jesus kennengelernt hatte, stellte ich fest, dass ich so auch mit Gott umgehe. Wenn ich merkte, dass ich nicht so ein guter Mensch bin, wie ich gerne wäre, und entdeckte, dass ich etwas falsch machte, und das kann mir heute noch passieren, dann hacke ich auf mir rum. Wenn die Dinge nicht so laufen, auch Dinge, die ich gar nicht in der Hand habe, wie ich mir das vorgestellt habe, und das sind natürlich immer Dinge, die auch Gott am Herzen liegen, und ich will das ja alles immer nur für Gott, dann mache ich mich selber kaputt. kaputt. Ein verrückter Mechanismus. Das habe ich jahrelang gepflegt und mich in meinem Kopf und im Gebet und im Gespräch mit Menschen fertig gemacht. Runtergeputzt, als ob sich davon etwas zum Guten wendet. Es ist ja so, sobald wir die Menschen runterputzen, läuft alles besser. Das ist ja unsere Erfahrung, die wir ständig machen. Pustekuchen. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wo ich einmal erlebt habe, dass wirklich etwas besser lief, weil jemand den anderen runtergeputzt hat. Nicht, weil er gesagt hat, dass ihm etwas nicht gefällt, sondern weil er ihn runtergeputzt hat. Meistens, mir fiel eigentlich auch gar keine Gelegenheit an, wo es anders war, gibt es nur Widerstand. Also stellte ich irgendwann fest, dass ich auf diese Weise auch Gott versuche zu bewegen, doch bitte aus mir einen besseren Menschen zu machen, mich geistliche Erfahrungen machen zu lassen und seine Ziele zu verwirklichen. Tja, er hat sich davon noch nie beeindrucken lassen. Es kommt mir immer wieder so vor, als ob Gott sich das anguckt und darauf wartet, bis ich völlig erschöpft bin, weil er dann wieder mit mir reden kann. Vorher sind ja die Ohren dicht. Ich weiß ja schon, was richtig ist. Erweichen lässt er sich jedenfalls nicht. Ich sage, dass Gott oft jetzt, seitdem ich das festgestellt habe, ach Herr, lass mich weiter zappeln, aber mach, was du willst. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Wenn du Gott bittest, etwas zu tun oder dir zu schenken, damit du vor ihm besser dastehst, wird er es dir nicht geben. Meine Geschwister erzählen, dass meine kindische Selbstquälerei eines Tages ein Ende hatte. Also, wie ich eben erzählt habe, äußerlich. Das hatte da in dem Moment ein Ende, als mein Bruder meiner Mutter sagte, weil er einfach einen zu viel bekam, der ist 8 Jahre älter als ich, nun hau ihm doch mal eine runter. Und meine Mutter auch noch auf ihn gehört hat. Da habe ich die Erfahrung gemacht, nee, das führt nicht zu dem, was ich will, das führt zu etwas viel Schlechterem, also habe ich aufgehört damit. Offensichtlich, so wird mir erzählt. Das macht Gott ja nicht, uns eine runterhauen. Aber er hat viel bessere Mittel und Wege, uns zu zeigen, dass er nicht dazu da ist, um nach unserer Pfeife zu tanzen. Und dass er auch nicht dazu da ist, uns zu helfen, dass wir das Leben auf unsere eigene Art gewinnen. Leben ist liebevolle Gemeinschaft mit Gott und dahin will er uns führen. Deshalb gibt er uns nicht alles, was wir wollen. Und deshalb kann er sich, und so ist es hier beim Volk Israel geschehen, sich auch mal vor uns verbergen. Immer mit dem Ziel, dass wir eine tiefere Beziehung zu ihm finden. Wir Menschen sind unzufrieden mit Gott dann. Wir beißen uns die Zähne an ihm aus. Viele kehren ihm auch den Rücken. Denn er ist der Einzige, der sich nicht gegen seinen Willen und gegen seine Überzeugung manipulieren lässt. Mit allen anderen schaffen wir es irgendwann doch. Und so sieht ja unser menschliches Weltbild aus, dass alle sich um uns drehen sollen und mir dabei helfen, zu bekommen, was ich will. Und wenn es nur Anerkennung ist, da habe ich eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das geschehen soll, nämlich indem mich alle ganz toll finden und dann muss es bitte so laufen. Und wer da nicht mitmacht, der kann mir gestohlen bleiben. Du kannst dir ja heute mal Zeit nehmen, Gott danach zu fragen, wo die Unzufriedenheit im Blick auf ihn und eure Beziehung zueinander, vielleicht auch im Blick auf dich, mit solchen Mechanismen zu tun hat, mit denen du versuchst, andere Menschen oder auch ihn zu manipulieren. Wo du versuchst, andere Menschen und auch ihn in dein Universum einzubauen, in dem du natürlich der Mittelpunkt bist. Mir ist das in den letzten Wochen wieder begegnet, als ich schweigen musste. Und auch Zeit zur Stille hatte. Und vor allem das, wovon ich meinte, dass Gott es doch hinkriegen muss, dass das möglich ist, nämlich dass ich sprechen kann, als das nicht möglich war. Und er hat es nicht einfach gemacht. Seine Nähe suchen ist das Richtige. Gerade weil er auch damit umzugehen weiß, wenn unsere Motive dabei nicht gut sind. Er kann uns für sich öffnen. Und er kann uns fürs Leben öffnen. Was viel mit anderen Menschen zu tun hat. Darum geht es als Zweites. Als zweites Gottes Liebe fließen lassen. Jetzt fängt Gott an zu beschreiben, wie er sich denn Fasten, und da merkt man, es ist hier gemeint, die Gemeinschaft mit ihm, vorstellt. Woran er Freude hat. Es geht um Lebensäußerungen, die davon getragen sind, einerseits, und zum Ausdruck bringen andererseits, dass ein Mensch Gott als seinen liebenden Vater entdeckt und als den Schöpfer, der alle Menschen liebt. Dass jemand in Gemeinschaft mit diesem liebenden Gott lebt. Deshalb muss er nicht andere Menschen für eigene Zwecke missbrauchen. Das war damals natürlich Schuldsklaverei, also jemand hatte nicht genug und musste deshalb arbeiten, wurde da unterworfen und da konnte auch ein Arbeitsmaß von ihm verlangt werden, gegen das er sich nicht wehren konnte. Haben wir heute nicht diese Verhältnisse und doch kommt mir manches Arbeitsverhältnis ähnlich vor. Dahinter steckt allgemein eben dieser Versuch, die ganze Welt um mich drehen zu lassen. Menschen müssen mir beschaffen, was ich haben will, ohne Rücksicht darauf, ob sie das können, ob sie das wollen und ob sie das schaffen. Wenn Arbeitnehmer dazu angetrieben werden, über das menschlich dauerhaft gesunde Maß hinaus ihre Arbeitskraft einzusetzen. Wenn man andere am Leben hindert, indem man schlechte Nachrichten über sie weitererzählt. Wir sagen ja nur die Wahrheit. Ja, aber wem hilft's? Wenn man den Ehepartner mit Liebesentzug dazu bringt, zu spuren und ja keine Kritik an mir zu üben. Oder die Freunde oder wen auch immer. Wenn man sich vor allem denen zuwendet, von denen man sich Gewinn verspricht und andere links liegen lässt, die von mir etwas haben müssten. Gott spielt mit seinem Orchester eine ganz andere Symphonie. Sich einsetzen für andere. Abgeben, sich verschenken. Weitergeben, was Gott mir schenkt. Es entsteht ein Kreislauf. Sie bei sich aufnehmen, davon ist hier die Rede. Sie also in meine Privatsphäre eintreten lassen. Es mich wirklich etwas kosten zu lassen, dass ich mit anderen Menschen leben darf. Wir brauchen uns nicht davon abschrecken lassen, dass das uns nun gerade gesetzlich verboten worden ist in Corona-Zeiten. Aber wir werden auch jetzt erkennen können, was andere Menschen von uns brauchen. Und da, wo es nötig ist, auch mal einen Schritt machen können. Vielleicht auch über das, was gerade den Regeln entspricht. Aber dieser Mensch braucht es jetzt, zum Beispiel. Da sind wir sonst auch kreativ. Hier können wir es im Guten sein. Unsere Komfortzone verlassen, liebgewonnene Wohlstandserscheinungen und Bequemlichkeiten aufgeben und mich in Liebe hingeben an andere Menschen. Das geht nur, wenn ich Liebe erfahre. Gottesdienst und Gebet ist dazu da, dass Gott Einfluss auf unser Leben bekommt, dass er Gemeinschaft mit uns erfährt und wir mit ihm. Gottesdienst und Gebet und was auch immer wir uns an christlichen Lebensäußerungen vorstellen können und schon ausprobiert haben bzw. gelebt haben, ist nicht dazu da, dass wir Gott zufriedenstellen, damit er bitte endlich mal tut, was wir für richtig halten. Ja, da sind wir ja auch bereit, einen Teil unserer Zeit und unseres Wissens und unseres Könnens und unseres Herzens zu geben, damit er uns dann auch in Ruhe mal und wieder unser Ding machen lässt. Da fehlt die Erkenntnis dafür, was die Bibel Sünde nennt. Diesen Antrieb in uns, der uns immer wieder von Gott wegzieht oder wegtreibt und damit unser Leben zerstört. Wir beißen uns die Zähne daran aus, dass Gott uns endlich anerkennen soll, weil wir es doch so toll probieren wenigstens oder sogar hinkriegen. Dabei will uns Gott gar nicht anerkennen für etwas, was wir leisten. Er erkennt uns an dafür, was wir sind. Er hat uns geschaffen. Es gäbe uns gar nicht, wenn wir seine Anerkennung nicht längst genießen würden. Und wir können sie höchstens damit verderben, indem wir als Menschen, die diese Sünde in sich haben, versuchen, so zu tun, als hätten wir es nicht. Als wären wir in Ordnung. Als wären wir gut von uns aus. Je mehr du versuchst, ein guter Mensch zu sein, von dir aus deiner eigenen Kraft, desto schlimmer wird es. Fasten, Gottesdienst, Gebet sind gerade die Kanäle, auf denen Gott uns begegnen will. Nicht ein Mittel, das ich einsetze, um Gott zu bewegen. Gott möchte Einfluss auf unser Leben. Die Frage unseres Lebens ist nicht, wie kriege ich Gott dazu bewegt, zu tun, was ich will, sondern wie gelingt es, dass mein Wille in den Willen Gottes hineinfindet, weil er das Gute will. Deshalb gibt Gott sich nicht damit zufrieden, nur in Teilbereichen unseres Lebens etwas zu sagen zu haben. Solange wir versuchen, Gott dazu zu gewinnen, dass er uns dabei hilft, unsere Ziele zu verwirklichen, spielen wir nicht in der Lebensmelodie Gottes, in der Symphonie des Lebens mit. Liebe hat ja am meisten Freude daran, wenn es dem, den man liebt, gut geht. Und Liebe ist das Geheimnis, dass man dabei etwas bekommt, was man auf keinem anderen Wege bekommen kann. Nämlich die Freude, dass es dem anderen gut geht. Eine Freude an einem anderen Menschen, die kann man sich nirgendwo erarbeiten. Das bekommt man nur, wenn man sich gerne verschenkt und den anderen unterstützt. Sich hingibt, weil man sein Herz für den anderen schlagen lässt. Sobald man es darauf abgesehen hat, dass der andere mir etwas bringt, geht das Leben kaputt. Und wer Hilfe braucht, dem will Gott helfen. Und das vornehmlich durch seine Kinder, die ihm vertrauen. Deshalb gilt dieser Satz, der mich schon lange bewegt: Gottes Liebe ist ein fließendes Gewässer. Wer sie nur für sich behalten will und bei sich stehen bleibt, dem steht das Wasser ab und es fängt an zu stinken und er erfährt selbst Gottes Liebe nicht mehr. Wer sie aber weitergibt, wer sie fließen lässt, sie für andere auch gelten lässt und danach lebt, der wird immer mehr davon bekommen. Denn die Quelle versiegt nie, darum geht es als Drittes. Gottes Nähe erfahren. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, sagt Gott. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wird Gott mit dir im Gespräch sein. Das kommt uns wie ein Widerspruch vor. Jetzt denken wir, er muss sich ja doch etwas tun, damit Gott mir etwas entgegenbringt. Nein, gerade nicht. Es ist ein Kreislauf. Von Gott kommt, du gibst weiter und erfährst dabei selbst. Das ist das Geheimnis der Liebe. Es ist nicht zu erklären, es ist nicht zu machen, es ist nur zu erleben. Denn wir nehmen Gottes Liebe so wenig wahr, wir Menschen, weil uns diese Welt, sie spricht eine ziemlich eindeutige und tiefe Sprache, aber man kann so leicht drüber hinwegsehen, dass Gott uns diese Welt geschenkt hat. Ich habe das jetzt gemerkt in der Zeit, als ich schweigen musste. Mir fehlt einmal das Hören, man kann ja auch keine Gemeinschaft erleben im Moment, sodass ich hätte einfach nur hören können. Mir fehlt aber auch das Weitergeben, weil selber dann durch mich durchgeht, was ich von Gott weiß. Und es wird mir wieder lebendig. Das ist eine verrückte Erfahrung gewesen. Ich dachte, wie kommt es, dass du jetzt dich an Gottes Liebe nicht freust? Ja, du lässt es nicht durch dich durchgehen. Das ist mit dem Abgeben genauso. Man hat ja viel mehr Freude, wenn auch noch andere was davon haben. Natürlich, mit einem gewissen Blick ist das nicht so. Wenn man immer denkt, oh, ich verliere was. Aber wenn dann wieder das kommt, was man braucht, dann macht man eine Erfahrung mit Gott. Wenn man sich für Menschen öffnet und ihnen zuhört, ihnen wirklich die Aufmerksamkeit entgegenbringt und mal nicht mehr bei sich ist und hinhört, was im Leben dieses Menschen von Gott zu entdecken ist, vom Handeln Gottes und von der Liebe Gottes, dann wird man beschenkt. Und wenn man für andere betet, dann erlebt man, wie Gott uns in den Kreislauf der Liebe hineinnimmt. Und Gebet, kann ich sagen, steht mir normalerweise bevor. Es geht nie automatisch. Ich muss mich immer bewusst hinsetzen und sagen, so, es ist Zeit fürs Gespräch mit Gott. Und während ich mit ihm rede, frage ich mich oft, oder wenn ich am Ende bin des Gesprächs, frage ich mich oft, wieso machst du das nicht viel öfter? Weil man Gott und seine Nähe erfährt. Durch Christus hat Gott unsere Sünde getragen und den Abstand zwischen uns und ihm aufgehoben. Gott erkennt uns an, weil er uns liebt. Nicht, weil wir es irgendwie uns verdienen müssten, könnten oder sollten. Dieser Lebensraum ist die Liebe. Dieser Ton des Lebens macht uns frei, ein anderer Mensch zu werden, und wir blühen auf. Davon entdeckt man etwas in dem Film, finde ich, auch wenn da von Gott leider wenig die Rede ist. Und wenn dann nur im negativen Beispiel des Pastors, wird ja oft in Filmen so dargestellt, ein völlig lebensfremder Mensch, der müht sich ab, ein Leben zu führen, wie Gott es sagt, und es sieht genauso aus, wie im Text beschrieben. Offensichtlich muss es einem schwerfallen, sonst ist es nicht Gott. Der die Liebe ist und der die Freude geschaffen hat, sollte der ein Wohlgefallen, so wird es ja hier ausgedrückt, sollte der Gefallen daran haben, wenn wir Menschen im Staub kriechen? Nein, der Sinn des Lebens ist, in die Freude Gottes hineinzufinden. Das ist die Melodie des Lebens, die große Symphonie. Der Pastor verliert in seiner Gefühlslosigkeit auch seine Frau. Das ist eine Tragik in diesem Film. Und da wird, finde ich, etwas deutlich, wenn wir uns von Gott nicht beschenken lassen, sondern meinen, wir müssen ihn beschenken, dann gehen auch die Beziehungen, in denen wir leben, kaputt. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil mir vor vielen Jahren schon mal ein Logopäde sagte, Herr Meier, Sie beanspruchen ja Ihre Stimme zu doll. Was vermittelt Ihnen eigentlich den Eindruck, dass Sie sich immer anstrengen müssen? Boah. Wenn man hinhört und sich nach Veränderung sehnt, dann trifft es einen Satz. Ja, ich gehe davon aus, dass es von meinem Einsatz an abhängt. Ob unsere Gemeinde funktioniert, ob hier Menschen zu Jesus finden, das würde ich ja nie sagen, offen. Ich sage das ja nur unter uns jetzt. Ich würde das nie zugeben. Aber ich habe es entdeckt. Das ist anstrengend. Es ist auch nicht zu schaffen. Kein Wunder. Ich weiß ja nicht, ob das alles ist. Es soll ja vom Magen kommen. Aber auch das hat ja psychosomatische Dinge. Kein Wunder, dass dabei etwas auf der Strecke bleibt und dass einem die Luft ausgeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tja, es bleibt bei dem alten Satz, den wir in Sprüche 10, 22 finden können. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und da hineinzufinden, das ist das Leben. Vielleicht kannst du auch in dieser Predigt entdecken, wo du die Lebensmelodie Gottes verlassen hast. Weil du auf deine Weise spielen willst und damit den schönen Klang, den Gott in dich legen will und längst gelegt hat, nicht zum Ausbruch kommen lässt. Nicht zum Ausdruck kommen lässt. Es geht hier nicht darum, dass wir schuld- oder sündlos unser Leben geführt haben, sondern dass wir umkehren, wo wir merken, dass wir uns wieder vom Ton entfernen. Glaube heißt, ich gucke auf den Großen, von dem ich lebe und von dem alles abhängt und der mich beschenkt. Ich lebe nicht davon, was ich habe, was ich weiß, was ich kann und was ich mir beschaffe, sondern von ihm. Und deshalb kann ich abgeben. Er ist die Quelle, die nie versiegt. Seine Liebe ist ein fließendes Gewässer. Und wer in sie eintaucht, findet seinen persönlichen Lebenston. Er wird in seiner eigenen Art, nicht so wie die anderen, in seiner eigenen Art von Gott gebraucht und beschenkt. So findest du in die Symphonie des Lebens. Amen. Lasst uns beten. Vielen Dank, unser Vater, dass du dich nicht davon abbringen lässt, uns zu beschenken, uns das Leben entgegenzubringen, uns entgegenzukommen und mit dir selbst zu beschenken. Leider bekommen wir es so oft hin, dich von uns fernzuhalten. Es tut uns leid, Herr. Danke, dass du das alles dazu gebrauchst, dass wir die richtigen Entdeckungen machen und dass wir in deine Symphonie hineinfinden. Schenk uns das doch. Lass jeden von uns entdecken, wo es schief klingt in unserem Leben, weil wir nicht im Takt sind, weil wir nicht den Ton treffen, den du uns schenkst. Und öffne uns doch bitte für dich, dass wir uns von dir beschenken lassen, weil du das Leben bist. Und öffne uns den Blick für die Menschen, mit denen wir leben, gerade jetzt in dieser seltsame Zeit, die nochmal wieder ganz andere Dinge erfordert, als wir sonst kennen. Andere Wege vielleicht auch einfach nur. Lass uns entdecken, wie du durch uns für andere da sein willst. Und danke, dass wir dir damit nie etwas leisten und du uns nie etwas wegnimmst, sondern auch auf diesem Wege immer nur beschenkst. Amen.